Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 11. März 2013 zum Thema Märzgespräche. Zu Gast sind Albert Lichtblau, Professor für Geschichte an der Universität Salzburg, Regina Thumser-Wös, Associate Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz, Gerhard Willert, Schauspieldirektor am Landestheater Linz, Regisseur, und Robert Eiter, Jurist, Journalist, Mitbegründer der Welser Initiative gegen Faschismus, Antifa. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
Sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Abend. Willkommen im Kepler Salon. Freut mich, dass so viele gekommen sind zu einem denkbar spannenden Thema, denke ich mir. Ich darf wie immer ein paar einführende Worte äußern, insbesondere hinsichtlich des Ablaufes heute. Sie können, wie Sie bestimmt schon wissen, wenn Sie öfter bei uns sind, bei der Gastronomie Keinzel Getränke ordern, Hinzen jederzeit möglich. Auch wenn Sie später in die Gastronomie gegenüber noch gehen wollen, können Sie jetzt schon bestellen. Weiters gilt es zu beachten, dass Audioaufnahmen gemacht werden, heute wie immer. Die gibt es nachher auf der Kepler-Webseite abzuhören. Deshalb bitte ich Sie später zur Diskussion zu warten, bis Sie das Mikrofon bekommen, in dieses ziemlich direkt hineinzusprechen. Dann hört man es auch gut auf der Aufnahme. Außerdem schauen Sie sich, richten Sie sich ein bisschen die Haare. Gell? Heute haben wir das DurfTV wieder da. Es zeichnet auf. Dankeschön, dass Sie gekommen seid. Zu unserer heutigen Veranstaltung, die eine Kooperationsveranstaltung ist, des Kepler Salons mit dem Landestheater Linz und dem Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes Kepler Universität Linz. Ich darf Sie heute ein wenig durch den Abend geleiten. Ich darf heute den Gastgeber spielen. Mein Name ist Klaus Buttinger. Ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten. Zu Gast heute bei mir, und das macht mir eine große Freude, ist die Frau Dr. Regina Thumser-Wös. Sie ist Associate Professorin am Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der JKU. Zwei ihrer Forschungsschwerpunkte sind, sie hat ja einige, die Themen Nationalsozialismus und Exil. Danke, dass Sie gekommen sind. Von innen aus gesehen ganz links sitzt heute Albert Lichtblau. Er ist Historiker und zurzeit Universitätsprofessor, außerordentlicher Universitätsprofessor am Fachbereich für Geschichte und stellvertretender Leiter des Zentrums für jüdische Kulturgeschichte der Universität Salzburg. Herzlich willkommen. Okay. Zwischen uns beiden sitzt Gerhard Willert, studierte Germanistik, er studierte Anglizistik und Romanistik, er ist Übersetzer, Theaterregisseur und seit 1998 Schauspieldirektor am Landestheater Linz. Danke, dass Sie gekommen sind. Links von mir Robert Eiter, er ist Jurist und Journalist, er ist Mitbegründer und war lange Zeit Vorsitzender der Welser Initiative gegen Faschismus. Er engagiert sich als Sprecher des Oberösterreichischen Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus und als Vorstandsmitglied des Mauthausen-Komitees Österreich. Danke, dass du hier bist. Damit steigen wir ein, gehen in Medias Res und ich bitte die Frau Doktor, uns ein wenig zum Thema zu erzählen. Anschluss, er war vor 75 Jahren, Sie haben da einige Eindrücke, um die ich Sie nun bitte. Danke sehr.
Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich freue mich, Sie zu den Märzgesprächen begrüßen zu dürfen. Ich würde Ihnen im Folgenden gerne eine kurze Chronologie der Ereignisse jener Märztage vor 75 Jahren geben, zu denen wir alle verschiedene Bilder im Kopf haben. Die Erzählung dahinter, die historischen Ereignisse sind meist etwas verschwommen. Der Lehrer Hugo T., Jahrgang 1902, beschreibt die Vorgänge rund um den Anschluss in Buchberg bei Wels. Ich zitiere Auszüge eines Briefes vom 13. März an seinen Vater und seine Schwester. Vor allem ein kräftiges Heil Hitler. Endlich sind wir von dem elenden Alpdruck erlöst. War diese Wahlaffäre nicht ein Verrat am gesamten Deutschtum? Und jetzt kommen bald die Tschechen an die Reihe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Begeisterung hier herrscht. Da könnte ich wirklich Tag und Nacht mitarbeiten. Herr G. erging sich in den meist gemeinsten spöttischen Ausdrücken über Hitler und selbst Inquart. Das konnte ich mir auch noch anhören. Jetzt sitzt Herr G. interniert in der Welser Herberge. Im Übrigen wurden ja hier manche eingenäht und ihres Postens entsetzt. Am Abend sollte eine Wahlbesprechung der Zellenleiter stattfinden. Da brachte mir ein altverfolgter Bahnbeamter die Nachricht, wie es in Wien bereits ausschaue. Schuschnigg gegangen, Nationalsozialisten betraut, deutsches Militär an der Grenze, etc. Endlich brachte das Radio genauere, sichere Details und nun segelte ich gleich nach Wels, wo ein fabelhafter Umzug wohl diszipliniert, fesch und resch stattfand. Nachts erwarteten wir schon immer Truppen. Sie trafen und treffen aber fortwährend erst seit gestern Mittag ein. Und stellt euch vor, gestern fuhr um 19:30 Uhr abends der Führer persönlich durch. Ich stand wieder ganz neben seinem Wagen, besser gesagt lief daneben her. Auch Minki, seine Frau, sah ihn ganz nah. Er fuhr aber bloß durch nach Linz. Heute kamen wir erst ab 5 Uhr früh zum Schlaf, da wir 4 Soldaten bewirteten, die schon seit Donnerstag am Wege sind. Hamburger und Thüringer. Sie alle fuhren morgens nach Wien weiter, wohin scheint das ganze Militär sich bewegt. Unseren Truppen traut man nicht recht. Polizei trägt seit Freitagabend das Hakenkreuz als Armbinde. Wir alle tragen das Hakenkreuz. Nun recht herzliche Grüße, euer Hugo. Es folgt ein Heil Hitler. Lassen Sie mich versuchen, Ihnen in aller Kürze eine Chronologie des Anschlusses zu geben. Freitag, der 11. März 1938. In Linz gehen bereits am Nachmittag Gerüchte um, unter anderem über die Absage der Volksbefragung und vom Rücktritt Kurt Schuschnigs. Die Nationalsozialisten geben die Parole für einen Aufmarsch am Abend aus. Erste Linzer Häuser beflacken um 16 Uhr mit der Hakenkreuzfahne. Bundeskanzler Kurt Schuschnigg tritt in den frühen Abendstunden zurück. Ab 19 Uhr sammeln sich rund 50.000 Nationalsozialisten in Linz im Bereich Goethestraße, Scharitzer Straße, Südtiroler Straße und den angrenzenden Straßenzügen. Sie marschieren über die Landstraße zum Hauptplatz. Um ca. 21 Uhr haben die Nationalsozialisten die Herrschaftszentren der Bundesländer in ihren Händen. Circa eine Stunde später ernennt Bundespräsident Wilhelm Miklasch Arthur Seyß-Inquart zum Bundeskanzler. Die neue Regierung soll, so der Historiker Ernst Hanisch, noch versucht haben, den Einmarsch der deutschen Wehrmacht zu stoppen. Es kommt zu ersten Verhaftungen. In Oberösterreich werden 4 Kriminal- bzw. Polizeibeamte ermordet. Das Landestheater sagt im Gastspiel des Theaters in der Josefstadt ab, Zitat, wegen der staatlichen Umgestaltung, Anschluss Österreichs an Deutschland bzw. der damit verbundenen großen Kundgebungen. Samstag, der 12. März 1938. Hitler fliegt nicht nach Hamburg, wo er dem Stapellauf des zweiten großen Kraft durch Freude-Schiffes beiwohnen sollte. Er fliegt stattdessen über Berlin nach München und fährt mit dem Auto nach Braunau. Hitler denkt auf der Fahrt nach Linz noch nicht an den vollen Anschluss. Erst aufgrund des Ausbleibens internationaler Reaktionen und aufgrund des Jubels der österreichischen Bevölkerung sozusagen reift der Anschlussgedanke. Einheiten der 8. Deutschen Armee werden unter großem Jubel auf der österreichischen Seite empfangen und die 2. Panzerdivision erreicht kurz vor Mittag Linz. Hitler kommt gegen 16 Uhr in Braunau an. Er fährt weiter über Ried und Wels nach Linz. Gegen 17 Uhr treffen Arthur Seyß-Inquart und Reichsführer SS Heinrich Himmler in Dienst ein. Ignaz Brandt, und hier wieder ein Verweis aufs Theater, der sich sowohl 1938 als auch 1945 als Theaterdirektor halten kann, kommentiert den Anschluss mit folgenden Worten. Da kam der denkwürdige Tag der Machtübernahme, der 12. März. Während der Hauptprobe zu Wilhelm Tell wurde bekannt, dass der Führer nach Linz kommen werde. In geschlossenen Reihen marschierte die gesamte Gefolgschaft des Theaters auf den Hauptplatz, um unseren Führer zu begrüßen. Und erlebte die unvergessliche Stunde der Befreiung und Vereinigung Österreichs mit dem Reiche. Es war für uns auch ein Tag der Befreiung jahrzehntelanger gewaltsam unterdrückter deutscher Kunst. Adolf Hitler kommt gegen 19:30, 20 Uhr nach Linz. Er spricht vom Balkon des Rathauses zu 60.000 bis 80.000 Menschen, so die Tagespresse. Zum Vergleich, 1938 gab es rund 2.128 in Linz und Umgebung erfasste NSDAP-Mitglieder. Unterbrochen von Heilrufen meint Hitler in seiner Rede, Zitat, die Vorsehung habe ihn einst aus dieser Stadt heraus zur Führung des Reiches berufen und sie habe ihm den Auftrag erteilt, seine teure Heimat dem Deutschen Reiche wiederzugeben. Erlauben Sie mir eine kurze Blende auf das Kulturhauptstadtjahr 2009. Ich kam am Hauptplatz an einem älteren deutschen Ehepaar vorbei, offensichtlich Touristen. Auf den Rathausbalkon zeigend, meinte das Paar, nicht ohne Rührung in der Stimme, dort hat er gestanden. Zurück zum 13. März 1938. Hitler unterschreibt unter dem Eindruck des Jubels der Bevölkerung das rasch entworfene Anschlussgesetz. Der österreichische Ministerrat beschließt ein Bundesverfassungsgesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich. Am 14. März 1938 fährt Hitler kurz vor 11 Uhr in Richtung Wien weiter. Die Bilder vom Heldenplatz sind bekannt. Lassen Sie mich noch einen kurzen Verweis in die Gegenwart machen, und zwar in den April 2012. Ich war mit einem Kollegen im Gasthaus zum Goldenen Anker in der Hofgasse. Gegen 22 Uhr wurden wir auf laut gröhlende Jugendliche aufmerksam, die sich mit Sieg Heil rufen und zum Hitlergruß erhobenen rechten Hand durch die Gasse liefen. Die mit den Vorfällen von mir konfrontierten Polizisten meinten, sie könnten nicht überall sein. Die Randalierer seien lediglich Besucher eines Fußballspiels etc. Ein Schreiben an den Polizeidirektor mit der Bitte um Aufklärung blieb unbeantwortet.
Vielen Dank, Frau Thumser-Wöss. Ich möchte Sie, Robert, bitten anzuschließen. Es gab auch in letzter Zeit, sowie doch auch schon lange Jahre zurück, immer wieder Vorfälle mit sogenannten Neonazis in Oberösterreich. Und ich bitte dich einen kurzen Überblick über die Szene zu geben.
Ja, unser oberösterreichisches Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus wurde 2001 gegründet und beobachtet seither die Situation, interveniert natürlich auch, und wir stellen fest, dass sich in Oberösterreich wie auch bundesweit die Zahl der rechtsextremen Aktivitäten und Straftaten während der letzten 6 bis 7 Jahre etwa verdoppelt hat. Was noch bedenklicher ist die Tatsache, dass diese Straftaten im Durchschnitt auch gewalttätiger werden, also brutaler werden. Wir haben das recht genau dokumentiert in einem Dossier, auch wenn das keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Offiziell gibt es derzeit in Oberösterreich 80 bis 90 rechtsextreme und rassistische Straftaten pro Jahr. Wir sind überzeugt, dass die Dunkelziffer, siehe die Ausführungen der Frau Professorin, recht beachtlich ist. Stichwort Brutalität. Während der letzten Jahre hat es in Oberösterreich gegeben mit rechtsextremem Hintergrund einen Mord, 2 Mordversuche, Brandstiftungen, Körperverletzungen, Gedenkstättenschändungen, Schüsse auf ein islamisches Gebetshaus, eine Attacke auf KZ-Überlebende und vieles mehr. Und es ist leider festzustellen, dass die Aufklärungsbilanz der Sicherheitsbehörden hier keine gute ist. Unter anderem wurde die KZ-Gedenkstätte Mauthausen 2-mal geschändet. Wohl im Sinne einer ideologischen Modernisierung des Rechtsextremismus, beide Male mit gleichermaßen antisemitischen wie migrantenfeindlichen Parolen. Das eine Mal hat es geheißen, was unseren Vätern der Jud ist, für uns die Moslembrut. Und das andere Mal Türk und Jud, giftiges Blut. Es wurden leider die beiden Gedenkstättenschändungen nicht aufgeklärt, auch jene nicht in Ansfelden, wo an der Brücke über die Krems, wo der Todesmarsch der ungarischen Juden von Mauthausen nach Gunskirchen verlaufen ist, der Gedenkstein also zerstört wurde. Mittlerweile allerdings aufgrund des Engagements auch vieler Leute aus der Gegend, auch der Volksschule dort, wurde dieser Gedenkstein also wieder hergestellt. Ja, ich möchte mich wirklich da hüten vor Pauschalurteilen. Wir beobachten das seit Jahren und stellen fest, dass seitens der Politik diese rechtsextreme Szene, die in Oberösterreich, besonders in bestimmten Regionen, offenkundig eine Hochburg hat, dass das zum Teil verharmlost, sogar oft geleugnet wird. Und ein Knalleffekt war jetzt natürlich in diesem Zusammenhang die Aushebung des sogenannten Objekts 21. Wir haben das seit Juni 2009 verfolgt und auch immer wieder darauf hingewiesen. Ein Neonazi-Netzwerk, das hochgradig, also kriminell war, verstrickt war in Suchgifthandel, Waffenhandel, Menschenhandel, illegale Prostitution, das Brandstiftungen, Raubüberfälle, Einbrüche und dergleichen verübt hat und in einem Fall sogar die Entführung eines konkurrierenden Bordellbesitzers. Und dieses Netzwerk, das wir für sehr gefährlich erachtet haben und das auch öffentlich bekundet haben, aber von dem wir also die volle sozusagen Tragweite nicht gekannt haben, das sage ich ja auch, es hat wirklich unsere Erwartungen im negativen Sinn übertroffen. Das wurde dann ausgehoben, allerdings interessanterweise eben nicht aufgrund von Aktivitäten des Verfassungsschutzes, der also seit 2,5 Jahren gewusst hat von der Wiederbetätigung, die dort natürlich verübt wurde, sondern weil weil Polizisten im Bezirk Ried von einem Suchgiftdelikt ausgehend das dann aufgerollt haben. Und das wurde dann, wenn auch mit ziemlicher Verspätung, eben jetzt ausgehoben. Große Zahl von Personen, die da beteiligt waren. Und das hat eine Debatte ausgelöst, weil jetzt natürlich es sehr schwer geworden ist, zu sagen, dass eine rechtsextreme Szene in Oberösterreich nicht existiert. Letztes Jahr haben 2-mal Polizeisprecher also gesagt, sowas existiert nicht in den Bezirken Wels und Braunau. In Braunau war das besonders interessant, weil ich also dort an einer antifaschistischen Demonstration teilgenommen habe. Übrigens gemeinsam mit dem Landeshauptmann Stellvertreter Ackerl, und als wir auf den Hauptplatz von Braunau gekommen sind, konnten wir also unschwer mit freiem Auge diese nicht existente Szene erkennen. Es hat dann auch mehrere Anzeigen und eine Festnahme gegeben. Es wurden Böller geworfen, eine Rauchgranate und so weiter und so fort. Und ich habe nicht den Eindruck, ehrlich gesagt, dass von dieser Linie abgegangen wird. Den Eindruck, dass weiter hier beschwichtigt wird. Lassen Sie mich zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, die mich beschäftigt und die also die Problematik vielleicht auf den Punkt bringt, was die Sicherheitsbehörden betrifft. Am 22. Juli 2011, das war der Tag der Massaker in Norwegen durch den Anders Breivik, aber ich sage dazu, das dürfte ein Zufall sein, hat ein pensionierter Trauner Zeitsoldat sein Gewehr genommen und viel Munition und hat seinen rumänischstämmigen Nachbarn über den Haufen geschossen. Er wollte offenbar noch mehr Leute umbringen und hat das auch bei Frau und Sohn des Todesopfers versucht. Aber der Sohn, der also ein sehr großer Mann ist, konnte schwer verletzt also den Täter überwältigen. Es wurde dann die Polizei geholt, der wurde verhaftet. Ja, und 5 Monate später im Dezember gab es dann eine Sendung des ORF-Magazins Thema. Das war in Folge, im November 2011 sind ja die NSU-Morde in Deutschland aufgeflogen. Und da hat man die Frage gestellt, wie ist denn das in Oberösterreich? Und ein Thema-Reporter hat ein Interview geführt mit dem Herrn Griedling, dem Bundeschef des Verfassungsschutzes, und das hat ihn gefragt, was denn mit diesem Fall in Traun sei. Und der Dr. Griedling hat also gesagt, und wie gesagt, das gibt's ja alles auf DVD, er hat gesagt, ja, er sei sich also ganz sicher, er sei von den oberösterreichischen Behörden informiert worden, das sei ein unpolitischer Nachbarschaftsstreit gewesen, der halt eskaliert sei und dadurch sei es zu diesem Tötungs- und Delikt gekommen und den Verletzungsdelikten. Und der Reporter hat also 2-mal nachgefragt, ob er sich da auch ganz sicher sei. Und dann hat er auf den Tisch gelegt die vorbereiteten Bekennerschreiben des Täters und auch die Einvernahmeprotokolle, wo also nach der Tat der Täter das gestanden hat. Der hat sich dann 3 Monate später in der Zelle selber umgebracht. Und man kann sich vorstellen, der Dr. Griedling war fast erstaunt und hat gesagt, woher haben Sie das? Und der Thema-Reporter hat gesagt, ja, aus dem Polizeiakt. Denn was offenbar, also man nicht erwartet hat, war, dass der Anwalt der Opferfamilie natürlich Aktenzugang gehabt hat und der hat das ganz legal auch kopiert und dem ORF halt weitergegeben, weil war nichts Illegales dabei. Damit hat man offenbar nicht gerechnet. Und da fragt man sich schon, ist es nur mehr unglaubliche Schlamperei oder steckt da Absicht dahinter? Und wenn ja, warum? Ich sage dazu, ich unterstelle weder dem Dr. Griedling noch anderen Leuten hier ideologische Sympathien zu hegen. Aber was ich schon glaube, ist, dass aus verschiedenen politischen Motiven hier, um einen Ministerialbeamten zu zitieren, der Ball sehr flach gehalten wird. Das heißt, bestimmte Dinge, die nicht sein sollen, die dürfen auch nicht sein. Und wer das dann öffentlich sagt, der wird also schnell beschuldigt, ganz Oberösterreich als Naziland zu vernadern. Wobei ich sagen muss, ich kenne also keinen Antifaschisten und ich kenne sehr viele und ich kenne auch kein kritisches Medium und da kenne ich Gott sei Dank auch viele in Österreich. Das muss man nämlich sehr positiv sagen, dass hier viele Medien eine sehr gute Rolle spielen. Ich kenne niemanden in dem Bereich, der also zu so einem plumpen Pauschalurteil greifen würde. Das ist natürlich völliger Unsinn über ganze Regionen zu sagen, das sind Nazi-Länder. Das wird, glaube ich, niemand tun, aber das sind dann die Beschuldigungen.
Vielen Dank, Robert Reiter. Gerd Willert, was sagt da der Theatermensch dazu?
Naja, ich schließe nur ganz kurz mal das kurz zu dem Thema, was kann Kunst, Kultur, Wissenschaft für die Kunst sprechen oder in dem Fall die Theaterkunst. Also ich glaube kaum, dass wir irgendeinen pornierten Nazi oder einem sympathischen Mitmacher beim Objekt 21 bekehren können im Theater. Das hielte ich für naiv. Was ich allerdings glaube, und daran liegt mir allerdings auch massiv, ist, mich erschreckt ja also mehr als das eine oder andere verirrte Schaf die Toleranz im Herzen der Gesellschaft oder anders formuliert die Insensibilität gegenüber skandalösen Positionen, die man dann kleinredet. Also das Appeasement auf das Persönliche übertragen. Und da, glaube ich, kann die Kunst und das Theater ganz besonders sehr wohl einwirken, die Sensibilität zu wecken. Und dabei lasse ich es jetzt mal, weil den Rest, glaube ich, können
wir in der Diskussion. Ja. Danke, Herr Willert. Herr Lichtblau, noch eine kurze Frage, bevor wir in die Diskussion gehen. Der Aspekt des Judentums, wenn Sie den noch kurz beleuchten könnten, zwei, drei Sätze.
Judentum aktuell oder 38?
Oder was schauen wir aus der heutigen Zeit, es gibt ja da auch ein paar Vorfälle.
Also mir ist nur eingefallen, was sozusagen wir haben eine Genese, was nach 45 alles passiert ist. Und wir stehen bei einem gewissen Punkt jetzt, also wo wir weitergehen. Das, und mir ist dazu eingefallen, also wie arg das eigentlich nach 45 war, diese Verdrängung dieser ganzen Geschichte. Um ein Beispiel zu geben aus Salzburg, das mir natürlich am nächsten liegt, es hat 88 ein Mahnmal in Salzburg zum Novemberpogrom ist errichtet worden. Und aus lauter Angst, dass das beschmiert wird, ist das in dem Garten der Synagoge drinnen. Also nur um so eine Stimmung zu geben. Angeblich wurde das, also wurde derjenige Steinmetz, der das gemacht hat, der hat tatsächlich eine Schmiererei umgehabt auf seinem Geschäft, wenn das stimmt. Und das ist für mich nur so ein Indiz, also das ist jetzt noch nicht so lange her. Ich glaube, uns hat wahrscheinlich Waldheim enorm geholfen. Ohne dem wäre ganz viel nicht am Tisch gekommen, einfach weil wir den Druck von außen gebraucht hätten. Das ist eine These. Und das hat dann auch sehr viel ermöglicht. Um wieder ein Beispiel zu geben, also ich habe Anfang der 80er Jahre mit meinem Kollegen und Freund Michael John, der jetzt hier ist, an einem Buch gearbeitet über Schmelztiegel Wien und wir haben relativ viele Leute kennengelernt und unter anderem Leute, die dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands nahegestanden sind und darunter auch jüdische. Und wir haben sie ganz bewusst zu jüdischen, sozusagen, was war das Wichtige in ihrem Familienleben? Und sie haben gesagt, das ist interessant, das hat mich noch nie wer gefragt. Ja, und das war kurz davor. Das heißt, das Thema war Tabu. oder sozusagen unter der Decke. Es gibt andere These. Man sagt auch, also abgesehen davon, ob das der Druck international war, dass mit einer Generationsablöse ungefähr nach 40 Jahren sozusagen eine neue Sicht kommt. Aber sozusagen die Verschränkung von, es ist notwendig, es kommt eine neue Generation an die Unis zum Beispiel oder in verschiedene Positionen. Und der Druck von außen hat eigentlich erst ermöglicht, dass wir uns die Geschichte auch gegenüber der jüdischen Bevölkerung ansehen, intensiver. Und ich glaube, ohne diesen ganzen Druck von außen und ohne diese absurden Politik von innen, die sich dann rechtfertigen musste nach außen und ganz bewusst zum Beispiel Projekte unterstützt hat, an denen wir teilnehmen konnten, wäre ganz viel nicht passiert. Und ich meine, wir sind immer noch mittendrin, wie die Kunstrestitutionsgeschichten und andere, also heute läuft gerade was über die Philharmoniker, also es ist ja Wahnsinn, es ist schon so lange her und wir sind immer noch eigentlich mittendrin an der Aufarbeitung. Denk mal, bei der jüdischen Geschichte ist das ein sehr komplexes Thema, also weil da verschränken sich viele neue Geschichten dazu. Also was ich sehr interessant gefunden habe, ist zum Beispiel diese Sympathie Österreichs am Anfang für Israel. Also die war grenzenlos fast und zwar ja beim Sechstagekrieg, also die Medien waren ganz positiv und es hat auch sowas wie Blitzkriegsfantasien gegeben, also von der Generation, und das kippt dann völlig. Plötzlich wird Israel der Aggressor und plötzlich gibt sowas auch wie so eine Entschuldigung, okay, die sind also auch Aggressoren. Und sozusagen da vermischen sich ganz viele Ebenen, mit denen wir natürlich im Alltag sehr beschäftigt sind und die sich sehr, sehr schwer auseinanderdröseln lassen.
Gut, herzlichen Dank einstweilen.
Ich hätte gerne was zu dem gesagt, was der Eiter gesagt hat. Also bitte. Man kann einfach in den Verfassungsschutzbericht reinschauen. Es ist wirklich unglaublich, wo da drinnen steht, sozusagen welche Daten in diesem rechtsextremen Milieu passieren, und dann steht immer dabei, dass aber die und die Personen nicht dem rechtsextremen Milieu direkt angehören. Oder zum Beispiel im 2012er Bericht, glaube ich, steht drinnen, sie haben Angst, dass wenn dieser Prozess, dieser Alpen-Adria-Prozess stattfindet, dass das sozusagen noch einmal mobilisieren wird. Also es gibt sowas wie Angst, das überhaupt anzusprechen. Und ich frage mich oft immer, was ist das für eine sozusagen, was passiert da in den Köpfen von denjenigen, die das sozusagen auf Ordnungs, politischer Ebene administrieren. Also es ist so eine Widerwilligkeit, das direkt zu benennen.
Okay, danke sehr. Damit möchte ich in die Diskussion einsteigen. Wenn Sie mir ein Zeichen mit der Hand geben, da hinten rechts sehe ich schon eins, dann wird Ihnen unsere zauberhafte Assistentin das Mikrofon reichen.
Danke. Bitte. Ich möchte als Nicht-Historiker, aber etwas älterer Herr als der Herr Geschichtsprofessor.
Wissen Sie das?
Wie alt sind Sie? Schon, ja. Ich bin 1951 geboren.
Naja, drei Jahre.
Entschuldige. In den 1960ern in die Mittelschule gegangen, da öffentliche Mittelschule in
Linz. Ich auch.
In der Käfenhüllerstraße. Und ich habe also diese, was man jetzt immer hört, es sei verdrängt worden und geschwiegen worden und erst dank Vranitzky sei man draufgekommen, dass Österreicher oder Österreich verwickelt war in die nationalsozialistische Geschichte und in die Judenvernichtung. Ich kann es schon nicht mehr hören, weil ich habe das völlig anders erlebt. Wie gesagt, ich lebte nicht auf einer Insel. Ich bin in die Volksschule gegangen in Schwertberg, 30 Kilometer von hier. Man hat uns als Achtjährige nach Gusen in die Schule gebracht und dort einen Film von den Leichenbergen von Mauthausen gezeigt. Also, ja, 1958, 59 wird das gewesen sein, als Volksschüler. Und dann in der Mittelschule, beginnend 1960, unsere Professoren waren frisch aus dem Krieg. Es war zwar nicht offizieller Teil des Geschichtsunterrichts, das stimmt schon, aber die waren gezeichnet und frisch aus dem Krieg. Und die haben erzählt von den Ukrainern, die mit Brot und Salz gekommen sind, und die deutsche Wehrmacht hat die ganz schändlich behandelt. Und mich hat das begleitet seit Jugend. Und es war nicht möglich, dass ich der Einzige war, der das mitgekriegt hat, sondern es gab die Kriegsverbrecherprozesse, das wurde öffentlich diskutiert, da wurde gesagt, auf der einen Seite es soll endlich eine Ruhe sein, oder die waren unter Befehlsnotstand, und dagegen wurde auch argumentiert, und das ging durch die 60er Jahre. Dann war der Eichmann-Prozess. Also wie kann man sagen, dass nicht diskutiert wurde darüber? Sie selbst haben erwähnt, 1967, Israel, die Araber, hat es geheißen, wollten Israel zurück, die Juden zurück ins Meer werfen. Ja, wie war diese Diskussion möglich, ohne ein Bewusstsein, dass die Vernichtung der Juden gerade kurz vorher tatsächlich auf dem Programm stand? Also x solche Punkte, die objektiv sind, nach denen jeder mitgekriegt hat, was dann war. Und sie haben auch recht, Israel war damals der Held, das war voll cool. Und uncool wurde Israel erst dann mit der sozialistischen Herrschaft.
Würden Sie Ihre Frage bitte präzisieren?
Nein, wie kann man das aufrechterhalten, die Geschichte vom Verschweigen? Vielleicht okay. Kam das dann unter Kreisky, aber in den 1960er Jahren war das sicher nicht so.
Gut, welche Hinweise oder wie unterstützen Sie die These,
dass es verschwiegen wurde? Das ist jetzt eine Zeitzeugengeschichte, da kann ich halt entgegenhalten. Ich bin in Melk in die Schule gegangen, da war ein Nebenlager von Mauthausen und über das ist wirklich nur so sehr hinten gesprochen worden. Das, was jetzt was war für Ihnen, aber das, was ich kann es nur aus meiner eigenen jetzt sagen, aber um das geht es eigentlich gar nicht bei dem Argument, das ich gehabt habe, ist genau das, was Sie erzählt haben, nämlich, dass wir Lehrer gehabt haben, die im Krieg waren, Stalingrad etc. und die über das gesprochen haben, also auf der Ebene ist gegangen. Aber was ich ja gemacht habe, ging es eher um dieses, sozusagen, was ist jüdisch. Und da gab es eigentlich keinen Sprachraum, also zumindest in der Region, in der ich war. Ich, sozusagen, weil ich einen sehr schönen jüdischen Namen habe, ist mir das eher ganz anders entgegengeweht, dass das sozusagen auf dieser Vorurteilsebene daherkommen ist. Aber eigentlich ist nie drüber ernsthaft, jetzt in der Schule, in der ich war, in Melk nicht gesprochen worden. Später schon, und zwar, das ist dann Ende der 60er Jahre, das stimmt, da gibt es auch Holocaust, es passiert im Fernsehen viel, wir haben den Fall Jägerstätter gesehen, das hat jetzt nichts mit Jüdisch zu tun, aber das war eine Debatte, die bei uns, also da sind die Fetzen geflogen und das war ganz, ganz ein wichtiger Film, also was kann Kunst zum Beispiel, also da hat für meine eigene Biografie hat Kunst ganz viel interveniert. Und ich meine, sonst kann man sagen, man kann das ja an Besucher- oder Schülerzahlen von Mauthausen ablesen, dass er gerade diese Serie Holocaust so ein Schlüssel war, jetzt wirklich ein Programm von Schulen aus in das KZ zu bringen. Und das mit den Bildern, das ist, glaube ich, also mit diesen nackten Leichenbergen, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich höchst problematisch war.
Okay. Entschuldige. Vielleicht eine ganz kurze Fußnote dazu. Ich habe 1991 in Ried im Innkreis maturiert und wir haben weder eine Unterstufe noch eine Oberstufe dazu irgendwas gemacht.
Danke. Bei mir hat der Geschichtsunterricht mit jenem Kaiser geendet, den man jetzt anbetet wegen die Krampfadern. Bitte.
Bei mir war es nur, weil mein deutscher Geschichtslehrer als Sozialdemokrat im KZ war. Und ja, einfach eine Epoche ausgelassen hat.
Ja, aber ich denke mal, generell muss man sagen, man darf nie generell, also nie, man kann das nie auf sozusagen 100%, um das geht es ja nicht. Ja.
Entschuldigung, versuchen wir mit einer kurzen Nachfrage, die gestatte ich noch, wenn sie kurz ist.
Ja, also ich stimme Ihnen zu, ich habe das genauso erlebt, der offizielle Geschichtsunterricht endete lang vor dieser Nazi-Herrschaft. Aber mein Punkt war, es gab die Kriegsverbrecherprozesse, es gab speziell den Eichmann und daher eigentlich eine ständige Diskussion in der Öffentlichkeit. Jetzt ganz abgesehen von der vom formellen Geschichtsunterricht.
Okay.
Das ist meine Pointe. Man kommt gut. Nicht vorbei an dem Thema.
Okay. Bitte. Fragen? Bitte sehr. Hier, der zweiten Reihe.
Am vergangenen Samstag war in Ö1 ein Feature im Zusammenhang mit dem Anschluss und ganz am Schluss, und darauf richtet sich meine Frage jetzt, Bundespräsident Niklas trat zurück und ich weiß nicht, ob ich das jetzt akustisch richtig mitbekommen habe, aus Protest, weil er nicht den Bundeskanzler Seyss-Inquart zum Kanzler ernennen wollte. Können Sie mir da das genauer sagen? Also es war, ich weiß nicht, ob ich das richtig so verstanden habe, aber warum ist Miklas zurückgetreten? Das könnte das vielleicht
klären. Ja, er wurde mehr oder weniger zurückgetreten, ja. Also er hat sozusagen noch den neuen Bundeskanzler benannt, unter Druck.
Und genau dann. Aber genau das war, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, in dem Feature anders dargestellt.
mag sein. Ich habe es nicht gehört, leider.
Nein, also darum interessiert mich das jetzt, diese... Das. Dankeschön.
Bitte. Sie haben heute eine Riege von ausgewiesenen Experten hier sitzen. Nützen Sie die Gelegenheit zu fragen. Wenn Sie nicht fragen, frage ich. Ich warne Sie. Sie zwingen mich dazu durch Passivität. Es geht um einen Punkt, glaube ich, der dieses Potpourri auch des Podiums repräsentiert, nämlich was kann man heute auch dagegen tun, was können einzelne Bereiche leisten, was kann Wissenschaft, was kann Politik leisten, was können vielleicht Medien, was kann das Theater, was kann die Kunst leisten in Zeiten wie diesen, die ja, wie der Robert Deiter gesagt hat, nicht arm ist an Wiederbetätigung. Vielleicht lassen wir da mal den Gerhard Willert sprechen, der ja schon ein bisschen angedeutet hat, dass das Theater ein wenig dazu beitragen kann, hier aufzuklären. In welcher Form denn? Wie könnte man denn das vermehrt tun, vermehrt in die Öffentlichkeit bringen?
Naja, der Kern dessen, was wir tun, ist Theater machen. Also durch intelligente Gestaltung der Spielpläne und durch Aufführungen, die Leute berühren und zum Nachdenken bringen. Also in diesem Fall jetzt speziell, wir machen Land der Lämmer, ein Projekt zum 75. des Anschlusses. Und da geht es eben nicht darum, primär sozusagen historische Fakten alleine in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um die Gegenwart. Also die Erzählung von Vergangenheit generiert Gegenwart. Deshalb haben wir auch eben, um nicht einen Standpunkt eines einzelnen Künstlers pars pro toto zu nehmen, haben wir 10 Autoren eingeladen, der verschiedensten Generationen und auch nicht nur Österreicher, sondern auch Außenblicke. Für uns ein kleines Stück zu schreiben als Beitrag zu diesem Projekt. Weil es sich natürlich für einen, der, unsere jüngsten Autoren sind so Jahrgang 83, der 83 in Schlierbach im Gymnasium ist, ist anders sozialisiert und er hat dieses Erbe anders vermittelt bekommen. Da waren es dann schon nur mehr die Großeltern, die daran beteiligt waren, als jemand, wie ich glaube, der Älteste ist Michel Vinaver, der ist Jahrgang 27 und hat es als Jugendlicher radikal dramatisch am eigenen Leib erlebt. Aber der Ausgangspunkt ist, was heißt denn das für heute und wie sind die Spuren im Heute spürbar? Da würde ich gerne auf den Herrn, der vorher das mit Wir wissen alles oder man kann gar nicht anders als alles wissen, noch kurz reagieren. Ich verstehe alles, was Sie sagen, aber das Einzige, was mich irritiert, ist, wieso ist es in Österreich möglich, wenn Ihre These stimmt, dass ja alle alles wissen? Wieso ist es möglich, dass die Leute mit Sagern durchkommen, da wären die in Deutschland schon lang weg vom Fenster. Und zwar radikal, ohne überhaupt am nächsten Tag weg, Rücktritt. Und zwar nicht 3 Tage später oder 3 Stunden später, ich bin wieder da. Und das wird alles hingenommen. Was ist das? Ich verstehe es nicht wirklich.
Stellen wir das einmal in den Raum. Bitte sehr, Sie haben, glaube ich, eine Frage. In der ersten Reihe, bitte. Bei Einwurf, den ich bei Ihnen gern dann noch auch diskutiert hätte, wäre, Sie sagen, wir wollen Theater machen für intelligentes Theater für die Leute. Ich denke mir, dass Leute, die sich heute sozusagen wieder betätigen, weder Leute sind noch intelligent. Das heißt, wir brauchen vielleicht einen anderen Zugang. Ja,
Leute sind Angriffspunkt. Ja, Leute sind schon, aber ich habe ja vorher schon gesagt, also ich glaube kaum, dass ich irgendeinen Rechtsextremisten im Theater bekehren kann, weil der wird bestenfalls die Vorstellung stören und dann wird er vielleicht Widerstandskraft beim Rest des Publikums hervorrufen und dann ist gut. Also solche Situationen haben wir schon gehabt im Theater, wo irgendwie zwei, ich würde sie dem rechten FPÖ-Spektrum zugehörige Damen in Pelzmänteln aus
ganz tief unten dann geschrien haben, aber ausschauen, da sind sie da vorne, also die Schauspieler wie Tschuschen, und dann ist das Publikum auf die losgegangen und sie haben die Flucht ergriffen. Aber die werde ich nicht kehren, die kommen da halt nicht mehr.
Ich hätte eine Frage zum Verfassungsschutz. Ich verstehe eines nicht bei uns in Österreich oder in Oberösterreich. Wir sind dann immer im Jahr 1948 oder 49, wo nach dem Krieg anscheinend sehr viele Leute, die nationalsozialistische Hintergrund gehabt haben, weil sonst offensichtlich anscheinend niemand da war, in gewissen Diensten aufgenommen worden sind, Ärzte und so weiter, wissen wir alle. In der jetzigen Zeit kann es das meiner Meinung nach nicht mehr geben. Warum gibt es da nicht, der Verfassungsschutz kann ja nicht allgegenwärtig und allmächtig sein. Da muss ja irgendwer drüber stehen, der denen eine sagt, wo es lang geht. Und das müsste, ich meine, jeder normal denkende Mensch in Österreich, der das sieht, muss ja das sehen, was da los ist. Und das, da brauche ich gar nicht irgendwo in einem Polizeibericht nachlesen, sondern das sehe ich einfach. Ja. Und warum passiert das nicht?
Ich glaube, man muss differenziert betrachten und es ist ein Bündel an Ursachen. Bei den demokratischen Parteien, SPÖ, ÖVP, da orte ich das, was der Anton Bellinger ein verschlammtes Verhältnis zum Rechtsextremismus genannt hat, mit Abstufungen. Ja, aber das ist vorhanden, weil man auf das große Vorurteilspotenzial in der Bevölkerung Rücksicht nimmt, weil man zum Beispiel die FPÖ nicht als dominant rechtsextreme Partei betrachtet, weil die gibt es ja schon ewig, ob man ist mit so Leuten aufgewachsen und die erscheinen natürlich, warum sollten sie auch nicht in SS-Uniform oder im Skinhead-Outfit, und es gibt solche Fälle auch, aber die sind sehr selten, ja. Das ist ja alles ein bisschen komplizierter. Und man will einerseits angesichts der historischen Belastung Österreichs und Oberösterreichs, Heimatgau des Führers und so weiter, ja, möchte man nicht zu sehr an dem Thema rühren, schon gar nicht, wenn es international Breseln geben kann. Ja. Das ist das eine. Und zum anderen möchte man sich, die einen mehr, die anderen weniger, aber wie gesagt, man muss sich das jeweils anschauen, Land, Gemeinde und so, möchte man sich die Koalitionsmöglichkeit mit den Freiheitlichen nicht verbauen. Ja. Also ich führe da innerhalb, ich bin Sozialdemokrat und ich führe da innerhalb der eigenen Partei sehr harte und interessante Diskussionen. Debatten zu dem Thema. Ne? Manche sehen das halt ganz pragmatisch und haben da wenig Sensibilität. Das ist die Politik, ja, in den demokratischen Parteien. Dann gibt es natürlich, also in der Politik gibt es da nur die FPÖ als starken Faktor zusätzlich. Die agieren ja auch, nicht? Und sind da mit ihrer Propaganda und versuchen also dieses ohnehin vorhandene Vorteilspotenzial nach Kräften zu schüren, weil das ist die Basis ihrer Politik. Gut, Politik. Sicherheitsbehörden. Hier orte ich schon eine, ohne, wie gesagt, ich lehne jedes Pauschalurteil ab und ich weiß von Fällen, es gibt hochanständige demokratische Polizei- und Verfassungsschutzbeamte, ja. Lehne Pauschalurteile ab, aber es gibt hier eine beachtliche Rechtslastigkeit und im Profil ist einmal gestanden, in Wien-Otterkring gibt es einen Gemeindebau, der ist riesig und eine Art soziologisches Experiment. Das ist nämlich auch für sich ein Wahlsprengel. Und da wohnen seit den frühen 30er Jahren fast nur Polizeibeamte und ihre Angehörigen. Und bei der letzten Landtagswahl in Wien, ich glaube 2010, ja, da war das 11, waren also 26% für den Herrn Strache wienweit und dort genau das Doppelte, 52%. Das gibt schon ein wenig zu denken, ja. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass Polizeibeamte, die also SPÖ oder ÖVP wählen, deswegen nicht auch irgendwie sehr autoritär sein können oder rassistisch. Gut, und was Oberösterreich angeht, da erzählt der Uwe Seiler, ein Linzer Kriminalbeamter und Datenforensiker, der wegen seiner sehr wirksamen Recherchen in der Neonazi-Szene von der FPÖ wirklich mit einer Hexenjagd verfolgt wurde, über 50 Anzeigen wegen 8 oder 9 Delikten, das ist gegangen von Untreue, Amtsmissbrauch, Verleumdung bis sehr originell NS-Wiederbetätigung, ja. Der ist voll rehabilitiert, der ist bis heute Beamter. Alle Verfahren sind niedergeschlagen. Ja. Er hat eine sehr lange, aber keine angenehme Auszeit gehabt. Da haben sie auch schon geschrieben im Standard, der Mann hat eine hohe Frustrationstoleranz. Und das ist wirklich wahr. Bewundernswert hat jetzt den Uttebogpreis für Zivilcourage bekommen. Und der erzählt über zwei seiner Kollegen beim Verfassungsschutz Oberösterreich. Der eine kommt aus der Burschenschaft Arminia Czernowitz zu Linz. Die ist wirklich rechtsextrem. Und der andere ist zwar nicht organisiert, hasst aber erklärterweise rote, grüne, schwule und was weiß nicht, also erklärt das auch, ja. Und der eine, also dieser Burschenschafter, sagt, das Verbotsgesetz ist überflüssig im Kollegenkreis. Wenn das stimmt, was der Herr Seiler sagt, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, ich war halt, sage ich, dabei, ich war nicht selber dabei, aber er behauptet das glaubwürdig, und wenn das stimmt, dann darf man sich nicht wundern, dass nichts rauskommt. Also dann ist die schmale Aufklärungsbilanz kein Wunder. Ne? Und das Dritte ist dann die Strafjustiz. Da orte ich im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten eigentlich nur, also ich kenne kaum Richter oder Staatsanwälte, wo ich mir anmaßen würde, denen rechtsextreme Sympathien zu unterstellen. Aber man muss wissen, das Verbotsgesetz ist eine sehr schwierige und unangenehme Materie. Es ist viel Arbeit, man hat viel mit den Medien zu tun, es ist Geschworenengerichtsbarkeit, die ich als Jurist seit jeher, nämlich nicht nur bei politischen Delikten, auch bei Mord und so weiter, rechtssoziologisch ist heute nachgewiesen, dass ein Berufsrichtersenat zwar natürlich nicht fehlerfrei ist, aber wesentlich weniger Fehler macht als ein Geschworenengericht. Das ist wirklich nachgewiesen. Ich halte das für ein Relikt des 19. Jahrhunderts, das man beseitigen sollte. Und weil das für Staatsanwälte und Richter unangenehm ist, geschircht wenig in die meisten Strafrechtssprengel oder die Sachen werden verschleppt oder es gibt auffällig milde Urteile, aber, und das sage ich jetzt auch gleich dazu, es gibt Strafrechtssprengel, wo engagierte Leute sind. Mir fällt immer wieder auf Leoben und Innsbruck. Ja. In Innsbruck gibt es ein paar liberale Katholiken unter den Richtern und Staatsanwälten, denen das ein Anliegen ist, und die machen das ganz toll und da nutzt es auch was. Es gibt auch vereinzelt andere Urteile. Man darf da nicht pauschal drüber fahren. Und eines sage ich abschließend jetzt nur dazu. Die beiden zuständigen Höchstgerichte, nämlich Oberster Gerichtshof und Verfassungsgerichtshof, halten sich strikt an den antifaschistischen Auftrag der Bundesverfassung. Und mir wäre kein einziges Urteil bekannt, was ich hier also auch nur ansatzweise ernsthaft kritisieren würde. Die machen das wirklich toll. Nur die meisten Fälle kommen gar nicht auf. Ja, das ist der Punkt.
Danke für die Analyse. Bitte.
Herr Buttinger, ich habe eine Frage an Sie. Habe ich Sie vorher richtig verstanden? Sie sagten da, ich bin der Meinung, das sind weder, die sind weder intelligent noch Leute.
Nette Leute, im Sinne von nette Leute. Im Sinne von nette Leute. Also, das ist meine ganz persönliche subjektive Erfahrung beim Umgang mit Rechtsextremisten, und ich hatte als Journalist auch schon sehr viele persönliche Erfahrungen. Ich habe auch mit jungen Menschen gesprochen, die verhaftet worden sind, wieder enthaftet, also Mitläufer bis hin zu Leuten, die sie wirklich betätigt haben. Und hier bin ich nicht von der Intelligenz dieser Menschen geblendet worden. Das war, also das hat sich wie ein roter Faden durchgezogen. Und das geht vor allen Dingen, die jungen Mitläufer, die tappen da ganz leicht hinein. Das ist so meine Erfahrung, okay? Ja,
also und jetzt nette Leute und nicht
nette. Nicht nette Leute, nein, nette Leute. Bitte, der Herr da hinten kommt jetzt dran, dann Sie und dann die Dame mit der Brille, okay?
Ja. Ich möchte nur kurz zurückkommen auf die Erwähnung der Sendung am Samstag von ORF1, die ausgezeichnet war. Ich hätte mir gewünscht, dass das sehr, sehr viele gehört haben. Mir ist nur eine Frage dabei aufgetaucht. Einerseits wurde sehr klar dokumentiert, wie bis zur letzten Sekunde die Staatsführung sich wahnsinnig verzweifelt bemüht hat, den Anschluss abzuwenden. Dann wurde auch gesagt, die geplante Volksabstimmung, die ja dann abgesagt werden musste, ne, oder Hitler wollte sie ja vermeiden, die wäre überwiegend gegen den Anschluss ausgegangen. Und andererseits, Anschluss, Einmarsch, die wahnsinnigen Massen auf den Plätzen, Linz, Hauptplatz, Wien, Heldenplatz, wie geht das zusammen? Also der Eindruck zu ganz Österreich war fast dann dafür, die Masse, das Volk, und die oberste Führung bis zur letzten Sekunde noch verzweifelt dagegen arbeiten. Wie kann man diesen Diskrepanz aufklären?
Ja, ich denke, das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Es ist tatsächlich so, dass Schuschnigg zwischen 65% und 75% erhalten hätte, hätte die Volksbefragung stattgefunden am 13. März. Ja. Auch die Bilder am Heldenplatz und die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, auch die Nationalsozialisten wussten von vornherein, dass sie sozusagen mobilisieren müssen. Dass es waren nicht alle am Heldenplatz freiwillig dort. Ja. Man hat auch sozusagen wie sagt man so, Betriebschaften etc. hingeführt. Nichtsdestotrotz, der Jubel war da und es war vielleicht nicht der Jubel sozusagen über den Anschluss per se. Man hatte auch den Krieg schon im Hintergrund. Die Leute wussten ja auch, dass das drohen würde. Ja? Also Hitler hat nicht hintangehalten, damit, dass er auch wieder einen neuen Krieg plant. Natürlich, die Diskrepanz offensichtlich war dann schon ein bisschen Hetz auch dabei, denke ich mir. Also aber natürlich auch in Braunau schon sind die Leute an den Straßen gestanden, haben gejubelt. Ja. Und es wurde ein Teil mobilisiert und wir wissen nicht, wer alle dagegen war. Und ein Teil ist dann sozusagen übergeschwappt und hat sich auch mobilisieren lassen und war dann auch freudig erregt, dass sozusagen dieser Anschluss passiert ist.
Da dort, Waldstadion am Samstag, FC Fasching gegen LASK Linz. Ein Herr neben mir, der doppelt so schwer und als ich war, hat von sich gegeben und darum habe ich mich ein bisschen gefürchtet. Ich bin an sich ein mutiger Mensch und würde also das Wort erheben, weil sich zwei, drei Spieler, junge Spieler, ungeschickt angestellt haben bei einer Abwehr, hat er gemeint, ein kleiner Hitler hätte euch drei da unten längst vergast. Ich habe deswegen nichts gesagt, weil zwei Reihen vor mir frei waren und wenn mich der darunter katapultiert, kann ich heute nicht da sitzen. Mich interessiert, ob man den kleinen Hitler, den ja, wie wir jetzt gelesen und gehört haben, 61% der Österreicher können sich oder wünschen sich einen starken Mann. Ist das dieser kleine Hitler oder wie schaut so ein kleiner Hitler aus? Was hat der für Eigenschaften?
Naja, ich meine, diese Popularisierung des starken Mannes, ja, das kommt ja immer wieder. Vielleicht nur ganz kurz ein paar Beispiele. 1936 hat die Gestapo in Berlin festgestellt, dass die Leute nicht mehr so diesen Hitler angehimmelt haben und dass der Heil-Hitler-Gruß zurückgegangen sei. Man hat wieder guten Tag gesagt. Ja. Man hat da wieder mobilisiert. Auch hier in Österreich, diese Hitler-Popularisierung, die findet ja statt bis etwa 1941, den Einmarsch in Russland. Also man geht dorthin, das ist noch alles freudig und wir erobern neue Gebiete. Und dann, also mit Rückgang der Kriegserfolge, besonders dann mit Stalingrad, lässt diese Popularität Hitlers nach. Ja? Also dieser starke Mann war auch nicht mehr der starke Mann. Man hat schon bemerkt, dass das eher Marionette ist und die Leute sind schon weggebröselt. Ja? Aber tatsächlich Widerstandsakte, das natürlich war es auch gefährlich. Ja? Und was heute ein starker Mann... Wollen wir einen starken Mann? Na, sicher nicht.
Es gab diese, und darauf zieht der Herr ab, diese Umfrage des Marketinstituts im Auftrag des Standards, glaube ich, wonach 61% der Österreicher sich ausgesprochen haben für einen starken Mann. Weiß nicht, wer am Podium dazu noch was sagen möchte. Mhm. Robert, vielleicht, wir kennen diese Zahlen ja seit langen Jahren, das wird immer wieder abgefragt, immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Die Zahl hat mich aber selbst auch erschreckt.
Die Zahl ist erschreckend. Mich hat allerdings fast noch mehr erschreckt, diese 42%, die angeblich meinen, dass unter Hitler nicht alles schlecht gewesen sei. Die autoritäre Neigung zum starken Mann, würde es nicht abschwächen, aber das muss ja nicht immer dann unmenschliche Formen annehmen. Ich behaupte einmal, wie gesagt, ich bin Sozialdemokrat, das ist dem Bruno Kreisky genauso zugute gekommen wie dann dem Jörg Haider. Ne? Und also ich glaube jetzt nicht, dass man sich vor dem Geist fürchten musste als Politiker, weder vor der Person noch vor dem, was er also politisch an Reformen, an demokratischen und sozialen umgesetzt hat. Aber viele Leute haben ja mit dem Herrgottswinkel neben einem Jesusbüdel gehabt, nicht? Alte Sozialdemokraten. Und das war eine Form der Heldenverehrung. Und dem gesagt, der Bruno zeigt Erna schon. Ich hab einmal besonders, mir wurde erzählt von einer besonders makabren, antisemitisch verbrämten Belobigung des Kreisky, dass zwar diskutiert haben, nicht, ob denn der Kreisky in den späten 60er Jahren der richtige Parteivorsitzende sei, und der eine Sozialdemokrat hat gesagt, mach da keine Sorgen, an Juden brauchst du keine Politik nicht lernen. Ne? Das hat er also als großes Kompliment sozusagen gemeint. Ja. Und da sieht man also, das weiß man aus wirklich vielen Untersuchungen. Übrigens, der gebürtige Wenzer Günter Rathner hat 2001 das gemacht an der Uni Innsbruck mit 2500 Befragten zwischen 25 und 75, also repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Berufsstruktur, dass in Österreich halt diese autoritären, rassistischen, antisemitischen Potenziale im Schnitt deutlich höher liegen als in anderen westeuropäischen Ländern, betone westeuropäischen. Ja. Das ist ein Faktum und hat offenbar eine sehr hohe Kontinuität.
Das heißt, für dich ist der Wunsch nach einem starken Mann nicht gleich der Wunsch nach einem kleinen Hitler, der wieder herkehrt.
Wird in vielen Fällen sein und ist wahrscheinlich auch beim Einzelnen wandelbar. Nicht? Also die hohe Popularität, die der Bruno Kreisky gehabt hat, ist zum Teil, also alle Nazis haben das als eine Art Entschuldung empfunden, ja, dass also jetzt der Jude Bundeskanzler ist und sie wollen den, es gibt da entsprechende Äußerungen und Briefe, also das ist eine ganz komplizierte Geschichte, ähnlich wie im Umgang mit Israel, nicht? Und es hat einen Nazi gegeben, das habe ich persönlich erlebt, die gesagt haben, der Kreis geht, sagt die Juden, also dieser Konflikt mit der israelischen Regierung und der Meir am Beginn und so. Ja.
Okay, danke, bitte.
Ich würde gerne eine Überlegung formulieren, die mir eigentlich schon länger begleitet und die jetzt wieder hochgekommen ist bei dem Kommentar, den Sie vorher gegeben haben und in der im Gegenüber dann jetzt auch mit dem Albert Lichtblau, was hat wer wann gewusst, was hat wer wann in der Schule gelernt. Ich denke mal, gibt es natürlich immer die Beispiele so und die Beispiele so. Die Frage ist eigentlich vielmehr, welche Relevanz hat Wissen, also reines Wissen, Faktenwissen. Gerade heute hat man zum Beispiel im Mittagsjournal, glaube ich, in der Philharmoniker-Geschichte den Herrn Rosenkranz gefragt, ob er denn weiß, dass dieser Philharmoniker auch ein SS-Mann war, dem er, also Rosenkranz hat sich irgendwie beschwert darüber, dass man über den jetzt irgendwie so herfällt und dass der doch den Karinthischen Sommer gegründet und man wird doch jetzt nicht. Und dann ist er gefragt worden, wissen Sie, dass das ein SS-Mann war? Und er sagt, ja sicher. Also das Wissen allein, ja, das ist die Frage, was man mit dem Wissen macht. Und da richtet sich jetzt ein bisschen meine Frage, ich bin auch Historikerin im Institut für Zeitgeschichte und von daher auch immer diese Unsicherheit, was können wir denn wirklich, ja? Und wenn ich jetzt den Herrn Eiter frage, ist es nicht so, dass gerade Leute, die sich rechtsextrem engagieren, die explizit Rechtsextreme sind, dass die oft eigentlich sehr, sehr viel wissen, dass das gerade Leute sind, die historisch sehr interessiert sind, die sich viel reinziehen, ja, die bewusst zu jedem Event gehen, wo irgendwas ist dazu und wo es nicht unbedingt jetzt um mangelndes Wissen geht oder dass man nie irgendwas darüber gehört hätte oder dass man in der Schule nichts gelernt hätte.
Also meine Wahrnehmung ist, dass das äußerst widersprüchlich ist. Es gibt eine allerdings relativ dünne Schicht an dem, was man ein bisschen widersprüchlich Rechtsintellektuelle nennen könnte. Zum Beispiel die, nicht alle, aber die Kernaktivisten des Bundesfreier Jugend, Mark Trenk und Umfeld, die sind voller Begeisterung nach Hartheim, als diese kommentierte NS-Propagandafilmreihe war, wo ich beim ewigen Juden das Impulsreferat gehalten, die haben sich das mit Begeisterung angesehen, wie man dann ihren Medien entnehmen konnte. Ich habe das dort nicht festgestellt. Die Mehrheit der Mitläufer hat wenig bis keine Ahnung. Gab eine große Nazi-Skinhead-Gruppe aus dem Bezirk Berg, wo die Frau Professor Deik im Institut für Gesellschaftspolitik, ein bisschen aufbauend auf Vorarbeiten unsererseits, dieses Tandem-Modell realisiert hat, das ich ganz wunderbar finde bei solchen Leuten, die herausholbar sind aus der rechten Ecke, wo man also der Staatsanwalt den Leuten freigestellt hat, sie können die Strafe antreten oder also an der Uni so, Kurs sagt zu wenig, man hat zuerst sozusagen analysiert, wo stehen denn die emotional und wissensmäßig, dann hat man ein abgestimmtes Programm gemacht, das auf die Leute eingegangen ist und Tandemmodell, weil vorbereitete, vorgeschulte Studentinnen und Studenten der Frau Professor Teig, jeweils einer oder eine wurde dann zusammengespannt mit so einem Täter. Und mein Wissen war, die waren in Mauthausen in Hartemann, es hat sich herausgestellt, sie wissen wahnsinnig wenig. Ja. Sie wurden sehr stark angezogen von der Möglichkeit zu provozieren und hier eine Kraftideologie, Kraftparolen zu verbreiten. Und die Folge war, dass war die Rückfallsquote sehr gering oder bei null. Aber jedenfalls, es hat gefruchtet und das ist eines der vielen Beispiele. Ich glaube, dass sie Wissenschaftler und Kulturschaffende da oft selber unterschätzen. Ich glaube, der Beitrag kann in vielerlei Hinsicht wahnsinnig hoch sein. Ja.
Okay, danke sehr, bitte. Zu Beginn der Diskussion wurden etwas unterschiedliche Sichtweisen auf die Aufarbeitung der Geschichte deutlich. Ich möchte auf einen Aspekt hinweisen, unter dem Linz bis heute leidet nachhaltig, sind die sogenannten Hitlerbauten. Ein Begriff, der meines Wissens also eigentlich nur in Linz verwendet wird, also sonst nirgends im ehemaligen Großdeutschen Reich und auch von den Medien zum Teil völlig unkritisch also irgendwie aufgegriffen wird oder verwendet wird.
Wels auch zum Beispiel, ja, also es dürfte in Oberösterreich schon gängig sein.
Ja, die Frage ist, woher kommt das? Es hat ja vor kurzem eine interessante Ausstellung dazu gegeben und soweit ich weiß, hat die Ausstellungsmacherin etwas mit Erschrecken festgestellt, dass davon eigentlich nicht so sehr erwünschten Kreisen, also Besuche organisiert wurden, die das offensichtlich als Nostalgieschau gesehen haben. Also was mich interessieren würde, ist also, ob man feststellen kann, woher dieser Begriff kommt, der in Linz also seit Jahrzehnten so nachhaltig und völlig selbstverständlich verwendet wird und dass man eigentlich da dagegen etwas tun müsste, also um das in Frage zu stellen, also dass einfach dieser Begriff nicht mehr verwendet wird.
Danke. Weißt du, wer was zum Thema Hitlerbauten?
Ich kann kommt nur sagen, darf ich kurz sagen, in Salzburg haben wir genauso Hitlerbauten und das ist ganz lustig, weil das weiß niemand, die lebt daneben. Das sind sehr schnucklig, sehr nett, aber das ist kein Thema. Und das merke ich schon, wenn ich nach Linz komme. Ich finde das eigentlich gut. Es gibt da ziemlich, also warum es immer so ist, ob die jetzt Hitlerbauten heißen oder nicht, aber es gibt ein Bewusstsein dafür, dass die da sind und dass das mit der Zeit im Kontext steht und das vermisse zum Teil, zum Beispiel dort, wo ich wohne, völlig.
Okay, danke.
Dazu kann ich vielleicht sagen, die Silvia Necker, also die Kuratorin von der Hitlerbauten-Ausstellung, war jetzt auch bei uns Lektorin an der Uni Linz und es ist tatsächlich ein Phänomen, dass es in deutschen Städten nicht verwendet wird, dieser Begriff, hier sehr wohl, aber das war von jeher offenbar so, ja. Und wir haben beim Abschlusssymposium zur Hitlerbauten-Ausstellung darüber diskutiert, dass es eigentlich interessant ist, dass man einerseits immer spricht über die Verdrängung und das Nichtbenennen. Andererseits haben wir diese Hitlerbauten, ja, also noch stärker kann man es gar nicht benennen, ja. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir würden diesen Begriff nicht verwenden, wir würden jetzt irgendwas finden, den korrekter zu formulieren, dann weiß wahrscheinlich wirklich kein Jugendlicher mehr, der da drin wohnt, welchen Kontext. Also ich spreche jetzt nicht für den Begriff Hitlerbauten jetzt den einfach so zu verwenden, aber wir haben einfach eine Diskussion geführt, ist das nicht auch ein Aspekt, den man betrachten muss? Weil die Silvia Necker spricht sich ganz vehement gegen den Begriff aus, ja, und sagt, er enthistorisiert. Und da wollte ich schon ein bisschen dagegen sprechen. Ich weiß nicht, ob er wirklich enthistorisiert. Eigentlich historisiert er diese Bauten bis heute und bringt sie in Zusammenhang. Er bringt natürlich nicht in Zusammenhang, was die Hintergründe dieser Bauten waren. Ja, welche Politik dahinter steht, dass die Zwangsarbeit dahinter steht, dass diese Ressourcengeschichten dahinter stehen, dass all das, dass da der Mauthausener Granit dahinter steht. Alles das haben wir nicht drinnen. Aber die Frage ist, wie könnte ich das mit einer anderen Benennung oder wie auch immer. Und dass das in Linz so viel mehr Rolle spielt als in Salzburg, denke ich, liegt schon auch sehr stark an der Quantität. Ja, das sind 12.000 Wohnungen gewesen, die hier
wieder gebaut wurden. Und das ist bis heute, soweit ich, wenn ich richtig informiert bin, ungefähr ein Zehntel unseres Wohnungsbestandes hier in der Stadt. Und allein schon aus Luftaufnahmen gesehen ist Linz davon total geprägt, wie keine andere Stadt, also weder in Deutschland noch in Österreich.
Okay, danke sehr. Bitte. Die Dame. Dann daher.
Renate Pilz, ich studiere immer an der JKU beim Professor John bzw. Professor Sandgruber am Institut. Zu den Hitlerbauten, auch in St. Pallen, denn in Niederösterreich gibt es Hitlerbauten. Das sind der typische Bauweisen, vielleicht woher das kommt. Das ist ja ganz speziell entworfen worden, also das weiß ich jetzt vom Geschichtsunterricht von Professor Sandgruber. Die haben einen besonderen Grundriss, zum Beispiel die Schlafzimmer wurden etwas größer gebaut als die anderen Räumlichkeiten, damit viele Kinder zum Beispiel produziert wurden. Das war so der Hintergedanke. Bitte. Können Sie?
Ja, ich hätte noch eine Frage gehabt, ob so an die Wissenschaft, weil es ist dieser starke Mann und so weiter immer wieder gefallen auch, aber ist es nicht auch so, dass wenn es den Leuten schlecht geht, wenn hohe Arbeitslosigkeit da ist und so weiter, und damals war es halt, ich denke jetzt an die Leute, da war es halt der Volksempfänger, der Radio, die Propaganda zu machen, dann ist es einfach so, dass die Leute hungrig sind nach irgendeiner Verbesserung und dann so viel eigentlich wegblenden und einfach nicht sehen wollen. Und heute haben wir Facebook und Xing und kann, ich sage einfach, gibt es nicht immer, wenn es den Leuten schlecht geht, sind sie wahnsinnig anfällig für solche Dinge. Und ich glaube, wenn das in Südeuropa entgleitet etc., die auf der Straße sind, dann kann uns immer wieder eine andere Form des starken Mannes oder der starken Frau in irgendeiner Art und Weise vielleicht einmal passieren. Wie schaut das aus Ihren wissenschaftlichen Untersuchungen dazu aus?
Kann ich was sagen? Gina? Kann ich was sagen, Regina? Oder geht's?
Ja.
Okay. Ich glaube, wir dürfen nie vergessen, sozusagen, dass wir ja historisch geprägt sind. Also wozu machen wir Geschichte? Demokratie ist noch nicht sehr alt. Das ist so. Also Frauen dürfen seit 1918 wählen zum Beispiel. Dass Menschen wirklich politisch aktiv sind, ist noch nicht lang. Und wenn man sich die Genese der Demokratisierung anschaut, und das sind eigentlich sozusagen Parteigeschichten von Parteien, die hier auch heute noch relevant sind, sind sie oft sehr autoritär in ihrer Programmatik gewesen. Das heißt, dieses Autoritäre war auch bei der Geburtsstunde von der Demokratie mit dabei. Und wir dürfen nicht vergessen, dass also die erste Demokratie, die erste Republik, wirklich 1918 bis 1933 eigentlich nur bestanden hat und kollabiert ist. Und das war eigentlich, wenn man sich Europa anschaut, in dem Zeitraum hast du drei Systeme, du hast Faschismus, man könnte Nationalsozialismus sozusagen als völlige Radikalisierung von Faschismus nennen, und du hast auf der anderen Seite Sozialismus als Alternative, auch sehr stark, auch sehr autoritär, und du hast sozusagen eine relativ schwache demokratische, erst sich entwickelnde Kultur. Die Demokratien sind sozusagen implodiert, muss man sagen, in Europa. Die Faschisten haben vor allem gewonnen. Danach kann man sagen, sehr stark die Sozialisten oder die Kommunisten, also nach 45. Und ich denke mal, wir sind noch nicht so weit eigentlich. Also wir haben das ja auch in uns sozusagen. Wir sind, weiß nicht, also wenn man unsere Generation anschaut, wir sind auch mit Eltern aufgewachsen, die dieses Autoritäre, dieses Gehorsamdenken sehr verinnerlicht haben und auch sozusagen weitergegeben haben. Und wir müssen einen Umgang damit finden. Ich denke mal, das ist unsere Aufgabe, darüber reflektieren. Also wie gehen wir mit Krieg, mit schwierigen Situationen um? Natürlich genau dann, also eigentlich uns geht's vergleichsweise gut. Das ist eine relative Frage. Es geht natürlich nie allen gut. Aber diese Angst vor Veränderung bringt immer wieder, hat sozusagen immer wieder den Wunsch, es muss irgendeine Lösung geben und endlich muss da irgendwas passieren. Das ist einfach sehr stark in uns. Und ich denke mal, Demokratie ist ja ein unglaublich umständlicher Prozess des Ausverhandelns. Ich denke mal, das sehen wir im Kleinen. Weiß ich nicht, wenn ich an der Uni bin und wir sitzen in Kommissionen, denke ich mir, wozu vertue ich da mehr Zeit? Ja, also das kostet so viel Zeit und Anstrengung. Trotzdem ist wichtig. Und ja, und ich denke mal, wir müssen auch wirklich vorsichtig sein, zum Beispiel was vorher gefallen ist, also die Rechtsextremen jetzt als Nichtgebildete zu sehen. Wir dürfen nie vergessen, dass die Elite sehr deutschnational und sehr autoritär orientiert war. Und das sozusagen, das ist ja zentral, wie bildet sich Gesellschaft? Also die wird natürlich sehr stark durch Eliten geprägt, so ist es. die Leute, die Zugang zu Medien haben, Leute, die Zugang zur Macht haben, Leute, die Zugang zu materiellen Gütern haben. Und wir dürfen nie vergessen, also wie stark letztendlich auch dieser Deutschnationalismus hier diese Generation der akademisch gebildeten Eliten geprägt hat. Natürlich gab es auch andere, aber es war sehr stark aufbereitet. Ja.
Danke sehr. Bitte.
Kurze Replik auf Linz 09, Kulturhauptstadt. Mir hat das sehr gefallen, diese Aktion in situ. Ich habe die irrsinnig gut gefunden und habe mir auch sehr viele so Schriften an den Gehsteigen und so weiter gelesen. Nur eine kurze Geschichte dazu. Ich stehe vor dem ehemaligen Kolpingkino und es war schon relativ finster. Schau mir da eine Schrift an, kann es nicht ordentlich lesen, beuge mich irgendwie hinunter. Kommt ein Jugendlicher vorbei und sagt, was tanzen da? Ne? Habe ich gesagt, ja, ich möchte mir das lesen und wollte ihm da ein bisschen erklären, wie so und warum. Und er hat mich fürchterlich angeflegelt und beschimpft und so weiter. Da wollte ihm wieder was erklären, war sinnlos. Ne? Vielleicht hätte er mich geschlagen oder irgendwas. Also wir sind dann auseinandergegangen. Aber es war immerhin eine Möglichkeit und die Stadt hat das wahrgenommen, wirklich im konkreten Einzelfall darzustellen, was da los war. Und im Nachhinein bin ich der Stadt dafür sehr dankbar. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist und wie die Reaktionen generell waren, ob das gewürdigt wurde von vielen oder eher missliebig dokumentiert wurde, weiß ich nicht. Danke.
Ich weiß es auch nicht, aber der weiß vielleicht.
Ja, also zwei Gedanken. Zum einen ist Rechtsextremismus, ich hoffe, ich konnte das zuerst auch ein bisschen hinüberbringen, ist natürlich eine sehr komplexe und vielgestaltige Erscheinung, wenn man seine Träger anschaut. Der Günther Ratner hat also bei seiner Studie festgestellt, und angeblich ist das gar nicht so österreichspezifisch, dass ungefähr 10% der Bevölkerung sowas wie ein rechtsextremes Weltbild haben. Ja, also im Sinne von rechtsextremen Einstellungsmustern. Solche Leute unterschreiben Sätze wie Hitlers Fehler war der Weltkrieg, sonst waren die Nationalsozialisten vernünftige Leute. Ja. Und wenn Leute also sozusagen einige solche Statements bejahen, dann kann man daraus erkennen, dass also hier also sowas wie ein rechtsextremistisches Weltbild haben. Übrigens sagen auch 9% der Bevölkerung, sie würden durchaus eine Partei rechts von der FPÖ wählen, wenn es die gäbe. Wenn man jetzt die FPÖ kennt und weiß, dass sie immer wieder am Verbotsgesetz entlang schrammt, dann kann man sich vorstellen, was das für eine Partei wäre. Also das scheint nicht ganz so daneben zu sein. Ja. Die sind aber vielfach Leute, die sich also nicht politisch rechtsextrem betätigen in aller Regel. Ja. Dann gibt es natürlich Leute, die sich politisch mit rechtsextremen Inhalten betätigen, aber das, was wir da beim Objekt 21 kennen, diese extrem brutalen, gewalttätigen Neonazis, das ist also wirklich eine ganz kleine Minderheit. Und man darf nicht von dieser ganz kleinen Minderheit auf das Gesamtphänomen Rechtsextremismus schließen. Das ist natürlich viel unterschiedlicher, differenzierter und komplexer zu sehen. Und ich glaube, das muss einem immer bewusst sein, man kann nicht sozusagen da mit einem Leisten drüber fahren und das war's dann. Das ist natürlich ein großer Unterschied, aber die Potenziale sind natürlich da und man spürt sie allenthalben. Das zeigen ja auch viele Wortmeldungen heute Abend.
Danke, bitte.
Also ich habe keine Frage, sondern eine Meinung. Ich hoffe, ich darf sie äußern. Und zwar, weil mich eben das Thema interessiert, was kann die Kunst machen gegen Rechtsextremismus? Und da bin ich überzeugt davon, dass die Art und Weise, was Robert Eiter macht, in der Gesellschaft, in Medien, via Netzwerken und so weiter, das wahrscheinlich effizienteste darstellt, was man machen kann. Aber die Kunst, glaube ich, sollte darüber hinausgehen. Also sie sollte brutaler sein und politisch unkorrekt und alle möglichen Mittel verwenden, von Spott bis die Leute so wie die Gegenseite eben am Bauch treffen und nicht am Hirn, nicht? Stelle ich mir vor. Und so wie wie von Burroughs, dieser Text da von Roosevelt nach der Inauguration, nicht, der diese verrottete amerikanische 50er Jahre korrupte Gesellschaft ja praktisch so mit einer extremen Übertreibung, mit perversesten Dingen, wo aber die Namen der handelnden Personen die Regierung Roosevelt war, nicht? Dass da was, zumindest was bewegt wird, wenn nicht deutlich wird. Nicht? Und ich glaube, dass auch so eine Frage wie die Hitlerbauten, wenn man das diskutiert, sachlich und politisch korrekt, wird sich nichts ändern, so wie mit die Löwen vom Bahnhof oder so, wie es eben war. Nicht? Aber wenn da jetzt ein Künstler da, weiß ich nicht, in 4 Meter hohen Versalien draufschreibt auf jede einzelne Front, ich bin ein Hitlerbauer, dann wird es zumindest eine Diskussion geben. Nicht?
Okay.
Das ist meine Meinung. Das ist ja 2009 mit dem,
danke.
Das ist ja 2009 mit dem Brückenkopfgebäuden passiert. Also da gab es ja Interventionen von einer Künstlerin mit den Löwen auch, genau.
Und das hat ja damals zu Irritationen geführt, nicht?
Ja. Ja.
Wenn man so die Geschichte betrachtet, wie Sie sagen, so und so viele haben gejubelt, aber es waren ja viele, die nicht dafür waren. Und haben aber geschwiegen. Und dann sage ich mir immer, ja, wieso haben die nicht agiert? Und mir geht es aber heute genauso. Meine Frage, was kann ich jetzt tun, wo ich kein Theatermacher bin, kein Wissenschaftler bin, wenn ich jetzt sehe, was passiert, muss ich ehrlich sagen, Sie haben auch gesagt, ich hätte nicht den Mut einzuschreiten, wenn ich so Jugendliche sehe. Und so, was kann ich jetzt wirklich tun, dass ich das Bewusstsein von den Leuten, dass ich beitrage, das Bewusstsein für die Leute für diese Situation zu stärken. Was kann jetzt ein normaler Mensch, wie wir alle, die sitzen, weil es ist im Grunde genommen, ist das eine Hohlschuld. Ich gehe hin, weil es mich interessiert, weil ich was tun will. Aber die anderen kommen ja nicht. Jetzt könnte ich einen Beitrag leisten. Was kann ich tun? Das wäre meine Frage.
Naja, erstens glaube ich, muss man mal fragen, was war 38 los mit den Leuten, die nichts gemacht haben. Also würde man prinzipiell davon ausgehen, dass die meisten Menschen politisch indifferent sind und dass sozusagen sie von dem Ereignis überrollt worden sind. Und wir dürfen nie vergessen, dass dieses Überrollen mit einem massiven Terror schon einmal passiert ist. Und dieser Terror hat sozusagen allen signalisiert, die entweder indifferent waren oder politisch dagegen waren. Also wenn ihr aufsteht, passiert euch genau das. Es sind ja Sofortverhaftungen stattgefunden, es sind sofort Leute ins KZ gekommen, die politisch aktiv waren. Und ich glaube, das dürfen wir nie vergessen, dass sozusagen da im Moment passiert ist, wo, glaube ich, wenn man politisch nicht so gefestigt ist und nicht so drinnen ist, und wirklich schon aktiv war, wie zum Beispiel die Leute, die schon sowieso in der KP waren und schon sowieso seit 33 verboten waren und schon aktiv waren, in dem Moment zu handeln, ist extrem schwer. Was aber nicht heißt, dass man nicht intervenieren kann. Und es ist sehr viel interveniert worden. Man vergisst das immer, dass der Widerstand auf einer sehr kleinen, alltäglichen Ebene begonnen hat. Ganz klassisch sind, also in den ersten Tagen, es ist natürlich vor allem Wien, weil dort mehr als 90% aller Juden und Jüdinnen gelebt haben, diese Geschichte mit dem Straßenwaschen. Also dass man sozusagen diese Parolen der Schuschnigg zur Volksabstimmung, unter anderem natürlich auch andere Geschichten, dass da Juden und Jüdinnen aus den Häusern geholt worden sind. Und da konnte zum Beispiel ein Hausmeister oder Hausmeisterin sagen, bei uns gibt's keine. Und das war zum Beispiel so ein Moment. Dieselbe Person kann natürlich in einem anderen Moment ganz anders handeln. Aber das ist zum Beispiel ein Moment gewesen, wo interveniert worden ist. Und ich denke mal, um es aktuell zu sehen, wir sozusagen, weil die Birgit gefragt hat, was können wir mit unserem Wissen? Ich glaube, wir brauchen keine Geschichte machen, wenn wir nicht überlegen, was machen wir mit unserer Zeit, sage ich mal. Also wenn ich nicht davon ausgehe, dass Geschichte oder dass die Geschichte relevant ist für das, was ich heute bin, würde es mich wenig interessieren, deswegen mache ich Zeitgeschichte. Also es gibt sicher andere, die vielleicht auch interessant ist. Aber ich glaube, wir haben eine Arbeitsteilung einerseits, sozusagen auch Wissenschaft und Kunst natürlich. Und unsere Aufgabe ist zum Beispiel Grundlagenforschung. Also wir müssen an die Quellen gehen. Das ist eine Geschichte. Was wir aber trotzdem, oder was ich versuche immer wieder zu machen, ist auch mit mit Schülern und Schülerinnen zu arbeiten. Also es gibt ja auch sehr gute Netzwerke, da ist Österreich sehr, sehr vorbildlich. Und wirklich zu überlegen, was heißt das, wenn so ein, zum Beispiel so ein rassistischer oder Nazi-Dings-Spruch kommt. Und ich glaube, da merkt man alle, wir sind im Alltag keine Helden. Also es kommt ja auch einfach so völlig unvorbereitet oft daher. Und man ist sowieso im eigenen Leben mit irgendwas anderem im Kopf gerade beschäftigt. Weiß ich nicht. Also, und das ist wirklich ein schwerer Moment. Und ich kann eigentlich nur sozusagen als Empfehlung mitgeben. Also es gibt Zara, kennen Sie wahrscheinlich, diese Aktion gegen Ausländerfeindlichkeit, also Z-A-R-A. Das findet man im Internet und da gibt es zum Beispiel 3 sehr schöne Videos, was man machen kann. Kann ich ein Beispiel erzählen? Also, weil ich finde das sehr beeindruckend. Eine Geschichte, die real passiert ist, die dann nachgefilmt worden ist. Also Skinheads oder so eindeutig rechtsradikal erkenntliche Jungs attackieren eine Frau im Kopftuch, mit Kopftuch in der U-Bahn. Eine Frau sitzt gegenüber, liest ein Buch und simuliert einen epileptischen Anfall. Also sozusagen fällt auf die Erde und kriegt sozusagen, sie schüttelt. Die Jungs sind irritiert, sozusagen es passiert etwas anderes und sie steigen aus. Und das ist eine Geschichte, die wirklich stattgefunden hat. Ich will jetzt Ihnen nicht empfehlen, dass Sie einen epileptischen Anfall imitieren sollen. Es geht einfach nur darum, aus diesem Heldendrings rauszukommen. Ich denke mal, es gibt Strategien und da gibt es auch gutes Wissen inzwischen. Wir sollen keine Helden und Heldinnen sein, weil die sind oft bewaffnet und wir nicht. Aber wir können was irritieren. Also, und
vielleicht ganz kurze Fußnote. Also das eine ist, glaube ich, täglich die eigenen Vorurteile zu reflektieren, ja. Die haben wir alle im Kopf, keine Frage. Und das andere ist wirklich eine große Portion Zivilcourage. Ich bin jetzt auch ganz d'accord, dass man sich sozusagen nicht selber in Gefahr begibt, aber wirklich auch Schritte setzt und auch die Polizei informiert, auch wenn sie sozusagen nicht reagiert oder immer wieder diesen Schritt zu setzen. Und ich bin schon in der Straßenbahn schon oft aufgestanden, habe jemanden gesehen, wir mal, so geht das nicht, ja. Das können wir alle. Also ohne, dass wir jetzt gleich eine über die Rübe gezogen bekommen. Ich glaube, das ist eine wichtige Portion Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein.
Danke. Machen wir da eine Runde am Podium, weil ich das für die wichtigste Frage des heutigen Abends halte. Robert, was können wir tun? Ganz kurz bitte.
Öffentlich Stellung nehmen, durch Leserbriefe, durch Postings. Ich stelle mit Erschrecken fest, dass in vielen Internetforen wirklich rechte und rassistische Inhalte quasi allgegenwärtig sind. Es wäre schön, wenn also die demokratische Mehrheit sich da äußern würde, pointiert äußern würde. Das kann man problemlos tun. Und sonst vielleicht auch Organisationen unterstützen. Und da gibt es ja Gott sei Dank sehr viele, die in diesem Bereich tätig sind. Mauthausen-Komitee, Dokumentationshilfe des österreichischen Widerstandes und. Viele katholische und andere Gruppen beschäftigen sich mit dem Thema. Also allein die Breite unseres Netzwerks, 67 Organisationen, zeigt ja, dass es sehr viele Zugänge, Gott sei Dank, sehr viele unterschiedliche zum Antifaschismus gibt. Und ich glaube, da ist für jeden Demokraten und jede Demokratin einer dabei. Ja.
Ich würde ganz kurz noch gerne zurückgehen wollen, weil in der Vorbereitung auf diesen Abend, der am Samstag Premiere hat, bin ich mit meinen Schauspielern in Mauthausen gewesen. Und da habe ich von unserem Guide eine Zahl gehört, die war mir völlig neu und die hat mich tatsächlich nachgerade schockiert. Nämlich, wie viele hauptamtliche Gestapo-Beamte hat es nach dem Anschluss in Österreich gegeben? 85. In Österreich. Das ist nichts. Das ist gar nichts. So, was folgt daraus? Es hat ja funktioniert. Das heißt, die Kollaboration muss so groß gewesen sein, dass du einfach wirklich nur ein paar gebraucht hast. Also billiges Land war das sozusagen. Und das habe ich, wusste das überhaupt nicht. Und auf kuriose Art und Weise kann man das kurzschließen mit der Frage, was man denn tun kann. An der richtigen Stelle den Mund aufmachen, logisch. Und nicht, weil der Druck vom Arbeitskollegen in Richtung rechtsextrem geht, und man sich die Mühe sparen will, das Maul aufzumachen, es zulassen. Nein, dagegen setzen. Sagen. Nee, so nicht. Und das ist ja, ob es jetzt im Fußballplatz ist oder in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder in der Wurst oder in der Kneipe. Weil ich glaube, der soziale Druck, wir sind ja alles soziale Wesen, da hat sich was gleichgeschaltet, das haben Sie ja sehr schön beschrieben. Und ich glaube, da ist letztlich dann auch die Erklärung, warum dann 99,73 dafür waren. Also selbst wenn man die nicht mehr wählen durften, die Juden und ganz bestimmte, also Teile der Kommunisten, ist das immer noch erdrückend. Aber also, es waren einfach alle dafür. Ein sozialer Standard wird gesetzt. Man kriegt Anerkennung, wenn man dafür ist. Und also läuft man nach. Dann rennt man hinterdrein. Wir sind ja alle in Wirklichkeit viel weniger autark, individuell, als unsere Ideologie das gerade, also unsere neoliberale Ideologie uns das glauben machen will. Bestätigung verstärkt das Verhalten. Und dann ist man ganz schnell auch mal Täter, obwohl man ein halbes Jahr vorher oder drei Tage vorher es nie im Leben sich selber zugetraut hätte. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man natürlich nicht, ich gefährde mich auch nicht, wenn ich mir denke, da sind jetzt irgendwie 10 Brutalos und ich bin alleine, aber da muss ich mir überlegen, was ich danach mache. Maul aufmachen.
Ja, ein paar Anmerkungen zu der Diskussion. Mir ist am Anfang aufgefallen beim Vortrag der Frau Professor, dass sie eigentlich historisch gesehen doch den Vorgang, also zumindest ab 34 etwas darstellen hätte sollen, denn der Nazismus in Österreich hat nicht mit dem Einmarsch von Hitler begonnen, aber es ist nachgeholt worden. Nachdem ich Jahrgang 1940 bin, habe ich ein bisschen was mitgekriegt. Es ist nicht so, dass man sagen kann, man hat nichts gewusst. Man hat nichts wissen wollen. Man hat verdrängt. So wie uns so manche als Weltmeister im Verdrängen bezeichnen in Österreich, das sind wir auch. Ein Beispiel, Mauthausen, das jetzt hier erwähnt wurde, ist da bei uns in der unmittelbaren Nähe. Wie viele haben in den Jahren 50, seit die jährlichen Treffen der ehemaligen Insassen dort begonnen haben, teilgenommen? Wenig. Heute überlaufen. Überlaufen von Leuten, die einfach auch dabei sein wollten, jetzt endlich zu dokumentieren, dass sie gegen den Nationalsozialismus waren. Weiters. Vorhin ist erwähnt worden Hitlerbauten. Eine Dame hat St. Valentin erwähnt. St. Valentin hat das, wenn nicht größte Panzerwerk in der damaligen, im Deutschen Reich gehabt. Und natürlich gab es dort eine Menge Hitlerbauten. Also die Präsenz des Nationalsozialismus in seiner Ausprägung des Hochrüstens für den Krieg war vorhanden. Und nach dem Krieg hat kein Mensch sich erinnern können. Es hat gedauert bis in den späten 90er Jahren, dass ein Hauptschullehrer mit seiner Klasse eine Arbeit gemacht hat und ein Denkmal in Herzograd errichtet hat. Dort gab es ein Außenlager von Mauthausen mit wirklich fürchterlichen Hintergrund, der auch bekannt war, obwohl unsere Gemeinden oder unsere Führungen in der Gemeinde eigentlich so getan haben, als hätte es das alles nicht gegeben. Wenn der Lehrer nicht die Initiative ergriffen hätte, stünde heute noch kein Denkmal da. Übrigens seit 1945 sozialdemokratisch geführt. Danke.
Danke sehr. Sie wollten nur was anmerken zu.
Nur eine Frage an den Herrn Willert. Gibt es Kontakte mit Schulen bezüglich dieses Theaterstücks? Ab welchem Alter ist das,
naja, das ist
geeignet? Ich habe das natürlich.
Ja, also es gibt Kontakte mit Schulen, ja. Das ist aber jetzt kein Jugendprojekt speziell.
Ja.
Wo ist denn die? Das ist Katrin Bielig, das ist die Dramaturgin der Produktion und bei uns Dramaturgin.
Ganz kurz bitte.
Also ich bin die Dramaturgin der Produktion und wir haben es über unsere Theaterpädagogen im U-Hof jetzt vor allem bei den Lehrern erstmal als ab 16. Darunter würde ich, glaube ich, nicht gehen, weil es doch sehr textlastig ist, bei den Lehrern verbreitet. Es gab aber trotzdem sehr viel Resonanz von den höheren Schulen zu kommen. Man muss aber auch sagen, wir haben im Moment noch ein Parallelprojekt vom U-Hof selber, das mit Laien in Linz entstanden ist. Gerade das ist das Heldenprojekt, das dann Ende März Premiere hat, wo es dezidiert um Engagement gegen Rechtsradikalismus aus der Jugend herausgeht. Also da ist auch nochmal ein anderes Angebot, das vielleicht direkter greift als unser Thema. Also man merkt bei unserem Thema, dass dann schon auch sehr viele ältere Menschen darauf anspringen, weil sie gerade jetzt im Alter das interessiert, sich nochmal damit auseinanderzusetzen.
Wie komme ich zu Infos?
Als erstes auf der Homepage natürlich, ja.
Will?
Landestheater-Linz.at.
Außerdem habe ich versucht, hier im ganzen Raum...
Oder ganz analog unsere Printprodukte.
Genau, und die Printprodukte zum Land der Lämmer habe ich hier im ganzen Raum eigentlich verteilt.
Liegt hier überall auf, bitte bedienen Sie sich. Meine Damen und Herren, angesichts der Uhrzeit möchte ich abschließen die heutige Diskussion und aber noch kurz verweisen auf das, was eben schon geschehen ist, nämlich auf das Stück Land der Lämmer. Da ist nämlich der Gerhard Willert erneut im Kepler-Salon, und zwar am Sonntag, 17. März, zur Matinee um 11.30 Uhr. Da geht's um dieses Stück und um die Autorinnen. Kommen Sie, wenn Sie sich näher dafür interessieren, bitte, am Sonntag, 17. Zuvor am Mittwoch, 13. 19.30 Uhr, gibt es eine Veranstaltung mit dem Titel Frisst die Finanzkrise die EU? Kurt Beyer ist zu Gast, der ist Experte für Wirtschafts- und Finanzpolitik. Früher war er bei der Weltbankgruppe und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Ein Fachmann reinsten Wassers also. Das wären die zwei Ankündigungen, die ich heute zu machen habe. Weiters darf ich hinweisen auf die Freunde des Kepler-Salons. Ganz wichtig, engagieren Sie sich, wenn Ihnen dieses Format gefällt. Auch wenn Sie Informationen wollen bezüglich der Veranstaltungen, dann tragen Sie sich bitte in unser Gästebuch ein. Es liegt dort bei dieser Lampe in der Mitte. Dann können Sie entweder unser postalisches Quartalsprogramm haben oder einen 14-tägigen Newsletter. Habe ich was vergessen, Elfi? Wunderbar, Dankeschön. Damit darf ich den heutigen Abend schließen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren Gästen und vor allem bei Ihnen und Ihrer regen Anteilnahme. Bleiben Sie nur da, Frau Glasal. Dankeschön, guten Abend, kommen Sie gut heim.